Nun bete. Dank dir, Vater, dass du uns durch den ganzen Tag hindurch trägst, auf Schritt und Tritt ist die Güte Gottes das Zelt, in dem wir geborgen sind. Dank dir für die Segnungen, die du in jeden Tag hineinfließen lässt, bei den ganz äußeren Dingen angefangen, bis hin zu dem Größten, auch die Segnungen deines Wortes. Wir sind so dankbar für dieses Wort Gottes, das lebendige Wort, das Licht anzündet im Dunkel, das aber auch Kraft gibt, das den Glauben stärkt, das Grund unter den Füßen ist und Wegweisung für eines jeden Weg. Dank für die Vormittagsstunde und alles, was du durch den Geist erschlossen hast, hast gewiss zu jedem ganz besonders geredet, zu jedem anders. Und das dürfen wir auch jetzt erwarten und du stärkst uns auch und erquickst uns, dass indem wir das Wort hören, wir zugleich erfrischt sind und nicht müde werden müssen. Du gibst ja den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Und dass wir es ins Herz hineinnehmen, dass wir es behalten können, dass das Wort wirklich zu solch einer Seite im Herzen wird und wenn der Geist reinweht, dass es zum Klingen kommt und du hoch geehrt und gepriesen wirst. Segne jetzt diese Gemeinschaft am Nachmittag. Amen. Wir haben es also noch mit dem Brandopfer zu tun und wollten mal feststellen, das Leben Jesu als Brandopfer, eben nicht nur als Sündopfer, wie dicht das immer alles beieinander liegt. Der Weg der Hingabe und Überlassung, der Weg des Gehorsams, des gottgeführten Lebens. Und nun wäre drittens zu sagen, der Weg der Heiligung ist immer auch Weg der Loslösung. In Römer 8 lesen wir das Wort, welche der Geist Gottes bewegt, nicht treibt. Das klingt zu sehr nach dem Stecken des Treibers und der ist zerbrochen. Aber der Geist bewegt uns. Und welche der Geist Gottes bewegt, die vom Geist Gottes sich bewegen lassen, das sind Söhne Gottes. Aber der Geist kann uns nur bewegen, wenn wir nicht festhängen. Das Segelschiff, das im Hafen liegt und mit Tauen am Ufer befestigt ist, kann nicht vom Wind bewegt werden. Und wenn von 8 Tauen 7 Taue gekappt sind, dann kann der Wind es immer noch nicht bewegen, wenn schon, dann hin und her werfen und dann nimmt es am Ende Schaden. Auch das letzte Tau muss gekappt sein und dann ist es eine ganz ruhige Fahrt auf die Höhe, vom Wind bewegt. Und das haben wir ja nun begriffen, das Leben Jesu ist ein von Gott bewegtes, ein von Gott geführtes, ein von Gott genommenes und gebrauchtes Leben. Und das ist der wahre Mensch. So hat es Gott mit der Schöpfung gemeint. Hier ist der erste wirkliche Mensch. Du hast der zweite Adam bis zum Fall. Und was sollte aus Adam werden? Und hier ist der zweite Adam. So nennt es der Apostel Paulus. Der Paulus, der ist also ganz logisch und ganz konsequent in seinem Denken. Es hat seit Jesus keinen Menschen mehr gegeben. Nur Unmenschen. Von der Sünde getrieben. Die treibt um. Und nun der Mensch, vom Geist Gottes bewegt, und das bis zum Ziel. Und es gibt keinen dritten Menschen. Der zweite ist Jesus und der zweite bleibt Jesus. Und wir sind es nur als Glieder seines Leibes. Wir haben daran teil. Als Zellen am Leibe Christi. Neben ihm und außer ihm wird es nie einen geben. Aber das ist das Vorrecht der Gemeinde, dass sie den Leib Christi bilden und so Menschen sein dürfen. Mit ihm zusammen und durch ihn vom Geist bewegt. Und wir wollen sehen, wie im Leben Jesu tatsächlich die Taue gekappt sind. Der Weg der Loslösung, ohne dem ist nicht möglich, vom Geist bewegt zu sein. Ich habe aufgeschlagen Johannes 4, das ist wieder das Kapitel von der Samariterin. Nur um ein paar Hinweise zu geben. Ihr könnt dann selber suchen und werdet ganz viele Stellen finden, wo das auch deutlich wird. Johannes 4, Vers 6 und 7. Jesus in Samarien. Wir hatten heute Vormittag den vierten Vers gesehen. Er musste. Das Innere muss durch Samarien reisen. Vers 6. Es war aber da selbst Jakobs Brunnen. Und dann lesen wir das mal so ganz wach. Da nun Jesus müde war von der Reise. Aha. Auch darin eben ganz Mensch geworden. Einen ganzen Vormittag schon unterwegs auf den Beinen. Und jetzt ist's gerade die sechste Stunde, da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich auf den Brunnen und es war um die sechste Stunde, das heißt mittags 12 Uhr, die heißeste Zeit des Tages, die Sonne im Zenit, Orient. Und die Jünger hat er geschickt, dass sie in den nächsten Ort gingen, um Nahrung einzukaufen. Das war so ihr Amt. Man war also ganz allein, aber eben müde. Kommt auch bei ihm die Zeit, wo er müde ist. Und er sich eben gesetzt hat, ein wenig zu ruhen. Da kommt eine Frau aus Samarien, Wasser zu schöpfen. Und sofort ist Jesus hellwach. Und sofort ist Jesus voll bereit. Jetzt für diese Frau aus Samarien, wir hören dann aus dem Gespräch, dass es nicht gerade die Beste ist, eine Verrufene. Etliche Männer hat sie schon gehabt und der, den sie hat, ist nicht ihr Mann. Das alles durchschaut Jesus im Augenblick, wie sie so vor ihm ist und ist hellwach für sie. Das ist, als wenn die Müdigkeit wie abgeschüttelt wäre. Es ist ja auch die Mittagszeit, es ist die Zeit des Essens und jeden Augenblick können die Jünger wiederkommen. Aber jetzt tritt alles im Augenblick zurück. Die Frau ist da und er sieht, die braucht mich. Und dann gibt es den Einstieg, er selber, gib mir zu trinken, große Verwunderung bei der Frau, du ein Jude, du bittest mich. Und das Gespräch setzt sich fort bis in letzte Tiefen hinein. Nicht nur, dass er ihr sagt, wer sie ist, sondern mit ihr über Anbetung spricht. Fragen, über die er mit Schriftgelehrten und Pharisäern wohl kaum gesprochen hat. Auch mit der Frau, bis um die innersten Dinge geht's. Anbetung. Und sogar dies, dass er sich ihr offenbart als der Messias, wie die mal so abwinkt. Na ja, schon gut. Wenn der Messias kommt, der wird uns darüber schon sagen. Und er sagt, ich bin's. Wem hat er das sonst gesagt? Dem Blindgeborenen, ja. Dem auch, als sie ihn exkommuniziert haben. Und dann Jesus sofort ihn sucht, die Dinge wissend. Und sich ihm offenbart, ich bin der Messias. Also beide Hände ihm entgegenstreckt. Und hier diese Frau in Samarien. Dass Jesus sofort alles zurückstellen kann, Hier geht es um einen Menschen und hinter dem Menschen sieht er Samaria. Und es ergibt sich daraus einen Dienst von 2 Tagen und in den 2 Tagen einen Aufbruch in Samaria. Eine richtige Erweckung in Samaria. Weil Jesus bereit war. Wie oft bin ich nicht bereit gewesen? Da, wo Gott mich haben wollte. Ich sage bewusst nicht da, wo die Menschen mich haben wollten. Die Frau hat ja auch gar keine Anstalten gemacht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Er hat sie angesprochen. Aber das wieder war der Wink von oben. Jetzt geht Jesus auf. Ach, darum der Weg über Samarien. Wir sind vielleicht sehr bereit, uns von Menschen gebrauchen zu lassen und denken dann, Wunder, wie heilig wir sind. Und wir kommen in anderem Zusammenhang dann nochmal drauf zu sprechen. Uns könnte das Gegenteil von der Führung Gottes sein. Menschenknecht. Jesus, da sind die Taue gekappt. Nicht, jetzt brauche ich meine Ruhe. Jetzt lasst mich endlich meine Ruhe. Jetzt brauche ich meine Ruhe. Gott ruft und ist er da. Das meint Heiligkeit. Gott ruft und sofort ist er da. Dann tritt aber auch alles zurück. In demselben Kapitel, die Verse 31 folgende. Nun sind die Jünger wieder zurück. Die Frau ist abgehauen. So im Innersten getroffen, dass sie es vergisst, ihren Krug mitzunehmen. Und um Wasser zu schöpfen, war sie ja gekommen. Und da kehren die Jünger zurück und sie haben eingekauft und wie sie das so alle Tage doch erleben und nun breiten sie die Gaben aus und sie selber nicht minder müde wie der Meister und der Magen knurrt. Endlich was zu essen, Mittagszeit, jedes Essen dran. Und wie sie so ausgebreitet haben in der Erwartung, nun würde ja sein Tischgebet sprechen, das kennen wir doch gar nicht anders. Und dann guten Appetit, gesegnete Mahlzeit und dann lassen wir es uns schmecken. Es ist Essen dran, der Magen knurrt. Das leere Gefühl im Bauch. Indes, und der Herr Jesus rührt keinen Finger. Und die Jünger verwundert. Und Vers 31, indes ermahnten ihn die Jünger, das haben sie gerne gemacht, ihren Meister ermahnt. Ermahnten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss, bitte, iss, lang dazu. Anstand hatten sie auch gelernt, sie können erst, wenn er angefangen hat. Nur lang dazu. Also bei denen dreht sich jetzt alles um Essen, das Wasser läuft in dem Munde zusammen. Und der Herr Jesus macht gar keine Anstalten. Doch Mittag. Und sie bekommen eine Antwort. Er sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Und er meint ja was ganz anderes. Er meint ja jetzt gar nicht irdisch Brot. Aber die Jünger, die hören selbstverständlich irdisch Brot. Das, worum sich dreht bei mir und woran ich mit hänge und was mich treibt und was Schlafittchen hat, das ist es, was ich immer höre. Und dann hören sie, ach so, eine Speise. Er hat was schon gegessen, sagen sie. Untereinander natürlich, nicht so laut hin. Hat ihm jemand zu essen gegeben? Das meldet. Die hören bloß Essen. Weil sie jetzt essen wollen. Die sind durchaus nicht bereit, jetzt mal eine Sache zurückzustellen. Jetzt gibt es was viel Größeres. Es gibt was viel Wichtigeres. Die hören bloß Essen. Der Jesus ganz gelassen. Auch wenn es ums Essen geht, um die Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse, dann kann Jesus alles zurückstellen. Und wir wissen, er ist der, der über den guten Gaben Gottes, den Brot, und so danken kann, wie nur er eben danken kann, wie kein anderer dankt. Und die Emmausjünger erkennen ihn da, das Brot bricht. So hat noch keiner für die guten Gaben Gottes gedankt. Aber jetzt ist die Samariterin dran und jetzt sind die Samariter dran. Und sie hat klar den inneren Befehl gehört, jetzt ganz für die Leute da sein. Jesus spricht zu ihnen, Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Das ist meine Speise, sagt er. Davon haben die Jünger noch nichts mehr gekriegt. Das Einssein mit Gott und dem Willen Gottes eine Stärkung ist. So wie eine gute Butterschnitte eine Stärkung sein kann im rechten Augenblick. Eine richtige Stärkung, bis ins Leibliche gestärkt. Wisst ihr, mich hat das mal sehr bewegt. Das haben wir also nicht erst einmal, das haben wir weiß wie oft erlebt. Gerade auch bei dem Unterwegssein sind Tage, wo man feststellen muss, es ist einfach ein Übermaß. Nicht ein volles Maß an Dienst, ein Übermaß. Und mir hat es sehr eingeprägt damals, und zwar in dem Winter, wo es so viel Schnee gab und wo sie im Radio immer durchsagten, nicht nach Berlin fahren, das alles verschneit. Nicht nach Berlin fahren, immer hieß es nicht nach Berlin fahren, ich hab gut reden. Der Termin war festgemacht, den Termin, im Bibelwochenende, der Termin war fest. Und es war für uns klar, wir fahren, und wir sind gefahren. Naja, dann sind wir also losgefahren am Nachmittag. Und das war noch nicht eine ganz einfache Fahrt, es war wirklich viel Schnee und es schneite. Wir kommen nach Berlin, hunderte von Autos, wo so gut wie nichts, mal so viel, manchmal ganz zu, alles zugeschneit, nur noch so viel rausguckte. Hunderte in den Seitenstraßen, die waren bis auf zugeschneit. Und wir haben uns durchgewürzt durch die Straße hin, in der Schönhauser Allee, quer durch Berlin durch, und kamen hin, naja, kurz verschnauft. Dann ging es los, erste Bibelarbeit. Und dann haben wir gründlich im Wort gesessen. Und so manches Gespräch, wie das immer mit verbunden ist, dann auch. Und dann die Nachtruhe. Und am Vormittag wieder Bibelarbeit. Miteinander unter dem Wort. Und dann schlossen sich Gespräche an. Auch immer mittags gab keine Pause. Wenn man selten hinkommt, dann ergibt sie eben so manches Gespräch. Und dann nachmittags Bibelarbeit. Und das ging bis gegen Abend, war schon wieder finster. Noch ein bisschen gegessen und dann auf nach Hause, nächster Tag ist Sonntag, predigen. Und wir fuhren nach Haus und es schneite, es wurde schön, wenn man also so die Scheinwerfer hat oder das Licht vor sich hat und die Flocken so auf einen zukommen, da wird man ganz dürmlich im Kopf. Aber nicht sehr lang ging das. Und dann kam der gefürchtete Eisregen, 8 Grad Kälte und es regnete. Und der Eisregen ging bis Karl-Marx-Stadt. Da war was los. Die Fahrt. Immer wieder Abschaben draußen. Alles vereist, auch die Bahn vereist. Und kam dann ziemlich spät abends nach Hause und das war so eine Stelle. Da habe ich meiner Frau gesagt, ich habe das nicht bloß so hingesagt, ich fühle mich wie erquickt. Das war tatsächlich so. Ich fühle mich wie erquickt. Und da ist mir mal aufgegangen, wenn Gott viel zumutet, gibt er viel. Das war so eine Kraft von oben, das war menschlich für mich überhaupt nicht zu erklären. Man hätte jetzt K.O. sein mögen, sich langlegen mögen. Und es war wirklich wie erquickt. Ich kenne auch das Gegenteil. Es hat nicht nur einmal ist das passiert und ist das vorgekommen, wenn man gar so viel unterwegs ist und gebraucht ist. Da habe ich gesagt, da rutsch mal den Buckel runter. Morgen mache ich gar nichts. Ich will morgen freien Tag. Lasst mir bloß keinen zu nahe kommen. Und dann habe ich den ganzen Tag nichts gemacht. Und die haben mir alles vom Hals gehalten. Und ich war abends wie zerschlagen. Wenn man das nebeneinander so setzt. Das sind beides Wirklichkeiten. Und da fange ich an zu verstehen, was der Herr Jesus meint, wenn er sagt, meine Speise ist die, das, was mich stärkt, das, was mich erquickt, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Ich müsste noch einen dritten Fall dazu nehmen. Und das könnte der Fall sein, dass ich mir ein Arbeitspensum für heute aufgehalst habe, wo Gott sagt, das habe ich dir nicht gesagt. Heute wollte ich gern, dass du in der Ruhe bist. Und bei mir geht's von früh bis abends. Da bin ich abends dann nicht erquickt. Das ist nicht sein Wille. Und da stärkt er mich nicht. Aber eins sein mit Gott, heute und morgen auf Schritt und Tritt, und eins mit dem Willen Gottes, das ist immer Kraftzufuhr, unerhörtester Weise. Es geht letztlich alles um dieses Einssein. Und das ist das Leben Jesu. Der weiß, wo er Ja sagt und der weiß, wo er Nein sagt. Der weiß, wo Gott ihn gerufen hat, dann ist er da. Und der weiß, wo Gott Stopp sagt, dann ist er nicht da. Und da sind wir mitten im Thema der Heiligung. Das gottgeführte Leben, das zugleich aber ein Weg der Loslösung ist. Wer dann noch an die Dinge gebunden ist, Essen und Trinken, das sind Dinge, die Macht über uns haben. Ja, so ist das. Oder an die Menschen gebunden ist. An seinen Leib gebunden ist. Also sich selber anschaut und sagt, nein, also ich brauche jetzt nichts nötiger als Ruhe. Den kann Gott nicht nehmen und gebrauchen. Gelöst sein. Und dann hört man, was Gott will. Wir hören es meist nicht, weil der Magen zu laut knurrt. Weil der Bauch zu laut fordert. Weil das Bett zu sehr schreit. Oder die Mittagsruhe so verlockend ist. Oder es geht jeden Morgen los. Was hat der Bettzipfel für eine Macht? Ein Festsaal. Und da wollte Gott, er ist der Gott des Morgens und der Morgenstunde. Und es gibt einen Segen des Morgens, ganz besonderer Art. Ich habe ja früher immer gesagt, ich bin ein Abendmensch, also nachts bis um zwei, um drei, wenn es sein muss, ja. Früh, ich Mensch werde. Ich bin kein Morgenmensch, anders sind Morgenmenschen. Ich bin ein Abendmensch. Wer sagt denn das? Gott hat lang gebraucht, aber eines Tages ist er damit nicht mehr einverstanden gewesen. Und da hieß es, ich wünsche mit dir am Morgen Umgang zu haben. Und ich habe gestaunt, das war eine harte Kur. Und ich habe gestaunt, in gar nicht allzu langer Zeit erfahren zu müssen, dass mit dem Morgen- und Abendmenschen haut gar nicht hin. Ich konnte nur immer staunen, dass das möglich ist, nachdem er Jahrzehnte immer so als Abendmensch gelebt hat. Was uns so binden kann. Der Bettzippel am Morgen, sehr Herr, der hat große Macht. Und was für Segen dieser Bettzippel uns schon gebracht hat. Wo der Herr da war und wieder gehen musste, wir waren nicht da. Es ist wirklich so. Um solche lächerliche Dinge geht es und dann sagen wir, ich habe keine Zeit. Und man muss auch auf sich selber Acht haben. Klar muss man das auch. Verschludern kann man nichts, das will Gott auch nicht. Aber wenn der Herr früh mit mir reden will, dann kann ich nicht sagen, komm bitte um 10 wieder. Mit Garantie ist er um 10 nicht da. Aber früh um 6 kann sein, da ist er nun schon da und wartet. Oder vielleicht auch noch früher. Ich wundere mich, was da alles möglich ist, wenn der Herr es in die Hand nimmt und ordnet. Ich staune, was da alles möglich ist. Towerkappen, gelöst sein. Dinge, die uns binden. Und da gehören auch sehr die Menschen dazu. Wie sehr lassen wir uns von Menschen binden. Und wenn wir gebunden sind, dann sind wir eben gebunden. Dann merken wir gar nicht, wohin es der Herr eigentlich will. Er schreit ja nie auf der Gasse. Er redet so zart, so leise ist das Reden Gottes, des Geistes. Dass, wenn das andere so laut redet, die Menschen reden und wir haben Ohr für die Menschen und wollen dauernd den Menschen gefallen, dann hören wir nicht mehr das feine Reden Gottes. Aber wenn die Ohren von den Menschen weggewandt sind zu Gott hin, dann werden wir auch wissen, wenn er uns für Menschen gebrauchen will. Aber dann wissen wir auch, wo er uns nicht für Menschen gebrauchen will. So, als müsste ich das alles machen. Was ist das? Eine Selbstüberschätzung. Das habe ich schon immer gewusst, dass es nicht ganz leicht ist, Nein zu sagen. Aber das Nein praktizieren, Und doch, die Frage ist, ob wir von Menschen uns bestimmen lassen oder von Gott. Was sagt der Paulus? Galater 1, wenn ich irre, Vers 10. Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, da steckt eine Gefälligkeit drin. Ich möchte den Menschen gefallen, die sollen doch ein gutes Urteil haben. Ja, unser Pastor. Also der ist dauernd unterwegs und da kommt man nie vergeblich. Und am Ende ist alles nichts gewesen. Staub, der aufgewirbelt wird. Wenn ich Menschen noch gefallen möchte und aus Menschengefälligkeit eben Ja sage und nochmal sagen, wieder Ja sagen, wieder Ja sage, dann könnte ich Christi Sklave nicht sein. So steht es wirklich da. Dann könnte ich sein Sklave nicht sein. Da kann er mich nicht gebrauchen. Da kann er nicht über mich verfügen. Wenn ich Menschen noch gefällig wäre, könnte ich Christi Sklave nicht sein. Also, auch hier wird es nötig sein, in der echten Loslösung voneinander zu leben, damit er über mich verfügen kann. Und er macht es ja noch nicht so wie der Teufel. Der wendet Gewalt an. Der zwingt. Der Geist zwingt nie. Nicht so, dass er uns dann schüttelt, der Herr, bitte mal endlich loslassen. Nein, sagt er, gut. Wie du willst. Der Herr ist immer so vornehm. Der ihm seine Meinung nicht aufzwingt. Manchmal nur wie ein Blick, er schaut mich an, nein, dann ist gut. So ist der Herr. Gelöst von Menschen. Markus 6. Vers 31 und 32. Die Apostel, aha, hier reden wir mal von Aposteln. Die Jünger, die 12 aus der großen Jüngerschar, die der Vater dem Sohn gegeben hatte, und er nannte sie Apostel. Waren ja gar keine richtigen Apostel, hatten gerade so ihr Praktikum erst hinter sich und richtige Apostel wurden zuerst zu Pfingsten. Aber das alles war schon Bereitung auf solch eine Sendung apostolischer Art. Und nun kommen sie von ihrem Praktikum zurück. Er hatte sie ausgesandt, 2 und 2, und hatte ihnen Vollmacht gegeben über die Dämonen, über die Kranken und so weiter und so weiter. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen. Hatten sie also vereinbart, da und da, und zu dem Zeitpunkt treffen wir uns wieder. Na, was wird denn jetzt sein? Und verkündigten ihm alles, was sie getan, gelehrt hatten. Wunderschön. Jetzt kriegt er einen richtigen Bericht von ihnen allen. Und von anderer Stelle wissen wir, dass sie hoch beglückt waren und ganz begeistert. Die Dämonen sind wirklich ausgefahren. Hätten es gar nicht für möglich gehalten, sie sind tatsächlich ausgefahren. Das alles berichten sie nun übervoll von dem, was sie gerade erlebt haben. Und kommen hinein in eine Fülle von Arbeit und Aufgabe. Von solch einer Tour zurück. Na, manchmal kommt man da ganz schön verbraucht zurück auch. Nicht immer so, ich bin erquickt. Und sie sehen Jesus, umgeben von den vielen, den Tausenden. Und dann lesen wir, er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Das muss man richtig lesen. Das steht im Griechischen nicht bloß so ruhen in dem Sinne. Ihr müsst euch mal aufs Ohr legen, ihr müsst mal wieder richtig. Wenn es dran ist, ist das ganz wichtig, dass man sich dann aufs Ohr legt und mal richtig ausschläft. Meine Frau sagt manchmal, ich muss mich mal wieder richtig ausschlafen heute. Na schön. Und dann geht's wieder. Wenn es dran ist. Aber das meint er gar nicht. Nach oben zur Ruhe kommen, steht im Griechischen da. Kommt nach oben zur Ruhe. Die sind noch so bewegt von all dem, was sie da horizontal erlebt haben, sagen, oh, ist es allerhöchste Zeit, dass ihr das nur hinter euch zurücklasst. Lebt bloß nicht von Erfahrungen der Vergangenheit, sondern seid wieder ganz leer und ganz offen zu Gott hin. Stellt euer Gefäß wieder vor ihn nieder, dass er euch neu gebrauchen kann. Man kann nicht von Erlebnissen leben, die man gehabt hat. Ganz wichtig, auch die geistlichen Erlebnisse soll man nicht so lange festhalten. Gott wieder zurückgeben. Das meint er. Ihr müsst jetzt mal allein sein. Mal schnell ein bisschen dazwischen vielleicht, aber das ging am laufenden Band vom Morgen bis zum Abend, der Herr Jesus umgeben von einer Schar, die ihn bald aufgefressen haben. Und die Jünger natürlich sofort bereit zupacken, dabei sein, mitmachen, helfen. Und er sagt, nein, stopp. Allein gehen, Stille haben. Jetzt ist Zeit, bei Gott zur Ruhe zu kommen. Er hat nicht nur gemeint, dass die Jünger gehen sollen, sondern nun sind sie gegangen, er mit ihnen. Heißt es dann, sie fuhren in einem Schiff an eine einsame Stätte für sich allein. Und da ist Jesus mit ihnen. Wir lesen dann weiter, das Volk sah sie wegfahren. Und viele merkten es und liefen dahin miteinander zu Fuß aus allen Städten und kamen ihnen sofort. Die haben also gesehen, die fahren über den See. Hinüber ans andere Ufer. Ah! Und schon in Eilmärschen um den See. Das war ein langer Weg. Der Weg nach drüben über den See war viel, viel kürzer. Und die waren eher da, als Jesus mit seinen Jüngern im Boot. Und wie sie dann drüben waren und anlegten, war die Meute schon wieder da. Aber eins wird dabei deutlich, die haben sich bei dieser Überfahrt über den See Genezareth sehr viel Zeit genommen. Eine ganz entspannte Sache war das. Eine ganz entspannte. Der schöne See spiegelt blank die Berge rundum, der Himmel über allem, es spiegelt sich im Meer, im See. Und so eine ganz geruhsame Fahrt. Für die Jünger war das jetzt eine kleine Bibelrüste. Der Herr Jesus aus dem ganzen Betrieb raus, jetzt ist er für 12 da. Und das ist das Ungeheure. Der lässt sich nicht von Zahlen imponieren. Jesus kann Tausende stehen lassen, weil die 12 ihn jetzt brauchen. Und weil der Vater ihm die Augen öffnet, sagt, guck das mal an, wie nötig die dich jetzt brauchen. Dass die nicht mehr weiß, wie lang hängen bleiben bei dem, was war. Auch nicht bei ihren geistlichen Erfahrungen hängen bleiben, sondern nur wieder ganz leer werden, ganz zur Ruhe kommen, ganz offen sein nach oben, damit sie dir weiter zur Verfügung stehen können. So könntest du die gar nicht gebrauchen. Und da lässt er paar tausend Leute stehen, weil er jetzt den Auftrag an den 12 hat. Siehst du? Das meine ich. Da sind die Taue gekappt. Das ist kein Menschenknecht, der Herr Jesus. Kein Sklave der Menschen. Wir lassen es oder sagten es auch heute Vormittag, ich weiß nicht, war es heute Vormittag oder war es gestern, wie er früh am Morgen betet, ehe denn der Tag anbricht. Die Jünger, die pennen weiter, hat sie pennen lassen, es waren ja also auch Abendmenschen wahrscheinlich. Der Herr Jesus, für den war das Allerselbstverständliche, der Tag war noch nicht angebrochen, noch dunkle Nacht und schon irgendwo, wo ist ein Plätzle, wo ich ungestört beten kann, dort betet er, die Jünger, die pennen. Und dann kommen die Leute schon wieder an. Abends, bis später am Abend, hat er geholfen, Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben. War das ein Betrieb dort in Kapernaum. Und dann früh waren sie schon wieder da. Nun brachten sie wieder eine Menge angeschleppt. Und jetzt werden die Jünger wach. Jetzt wird es für die Jünger interessant. Der Zug zu Gott war dann noch nicht so groß, siehst du? Das ist denen auch zugegangen. Und der Herr Jesus hat sich schlafen lassen, aber sich nicht stören lassen. Er ist seinen Weg gegangen. Und dann entscheidet sich's. Der Petrus, der sucht und sucht, wo steckt er denn nur? Und dann kommt er zum Herrn Jesus. Er sagt, komm, die sind schon wieder da. Wo bleibst du denn? Und da ist es, wo der Herr Jesus sagt, heute Vormittag haben wir es gelesen, das weiß ich. Ich muss auch anderen Städten predigen. Und er geht an Kranken und Besessenen vorbei und zieht weiter und nimmt die Jünger mit. Das nenne ich losgebunden sein. Kein Menschenhänger, kein Menschengefälliger,
Kein Sklave der Menschen, nur der Sklave Gottes. Wer noch Menschensklave ist, kann Gott nicht zur Verfügung stehen. Das sind die Hindernisse für ein geheiligtes Leben. Und ich sage es nochmal, wir können, indem wir zu ganz die Sklaven der Menschen sind, für jedermann zur Verfügung sein, können wir großen Ruhm ernten bei Menschen, aber bei Gott nicht. Die Menschen sagen, ja, so einen Pastor haben wir noch nicht gehabt. Und sie müssten sagen, steh du mein Recht Gott zur Verfügung. Lass dich nicht von uns kommandieren. Aber was der Herr dir sagt, das tu. Und das wird immer das Richtige sein. Wir vertrauen dem. Das wäre schön. Wenn sie es nicht sagen, dann ist es trotzdem richtig, wenn du endlich lernst, Gott verfügbar zu sein. Heiligung. Es ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das Gott verfügbare und darum gelöste Leben. Und ohne Heiligung ist es gar nicht möglich, den Herrn zu sehen. Los von Menschen. Und wie können uns die Allernächsten binden? Das ist schon ein Kapitel. Da gibt's oft schwere Lektionen. Oh, wie können die einen binden? Markus 3, 31 und die folgenden Verse. Da heißt es bei Jesus, es kamen seine Mutter und seine Brüder, ganze Familie Gott gleich angezogen, nicht um dem Großen zu lauschen und seiner Botschaft zu lauschen, nein, nein, nein. Sie kamen, die Mutter, die Brüder, und standen draußen, also eine peinliche Situation, die gehen nicht mit, nein. Sie stehen draußen und schickten zu ihm, schicken jemanden, nein, und ließen ihn rufen, soll mal rauskommen. Jetzt die Sippe, jetzt die nächste Verwandtschaft. Und die erhebt ihre Ansprüche. Und ihr will ihr Recht, die allernächsten Menschen. Und das Volk saß um ihn. Jesus umgeben, wie immer, von Menschen. Und sie sprachen zu ihm, sie, deine Mutter, deine Brüder und deine Schwestern, aha, die waren auch noch dabei. Bloß, die haben gewusst, da dürfen wir nicht uns nein hängen und so viel reden, das machen schon die Brüder. Aber dabei waren sie. Und war sich ganz eins, die ganze Sippe ist sich eins jetzt hier. Dabei waren sie. Die sind draußen und fragen nach dir. Alles guckt. Na, was denn jetzt? Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter? Und meine Brüder? Und jetzt wieder eine wunderschöne Stelle, wie nur die Evangelien berichten können. Das ist so plastisch. Ihr müsst euch das richtig genau vorstellen. Das steht da. Und er sah rings um sich auf die, die um ihn im Kreis saßen. Ein schönes Wort. Rund um ihn sitzen sie. Jesus die Mitte. Und wie die ihm das so sagen, die stehen alle draußen. Sollst du rauskommen. Deine Mutter, deine Brüder, deine Schwestern. Da guckt er sich rundum im Kreis an, guckt sie alle an. Und dann sagt er, siehe, das ist meine Mutter, meine Brüder. Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und zu denen gehöre ich jetzt.
Es geht um die neue Familie, nicht um die alte. Da hinein hat mich Gott gebunden. Die Stelle, die hat mich mal ganz froh gemacht, weil wir haben ja in Bronsdorf das so durchgezogen von 52 an, die Erweckung, die vielen, die er schenkte, und nun jede Woche kommen wir zusammen. Und es hat sich so eingebürgert, wer auf diesen Gedanken gekommen ist, weiß ich nicht. Von Anfang an war das eben der Kreis. Und ich habe manchmal gedacht, das ist ein bisschen eine komische Bezeichnung, wie ist man immer bloß drauf gekommen, das Ding Kreis zu nennen, wenn jeden Sonntagabend die Brüder und Schwestern beieinander sind. 52 fing es an, und das ist heute noch so. Große Schar, die da im Kreise hier sitzt, die sitzen noch wirklich im Kreis. Stühle sind da im Kreis gestellt, mehrfach hintereinander. Sind dann immer so 80, 90. Sind noch mehr, aber die sind dann auch zu Hause, nur noch alte. Große Schar. Da waren wir die gerade Kreis genannt, und da habe ich den Vers gelernt. Ah, ich gedacht, lieber Herr, eine bessere Bezeichnung gibt es gar nicht. Er sah rings um sich auf die, die um ihn im Kreis saßen. Ja, das wollen wir. Um Jesus im Kreis sitzen. Und ist geblieben. Wollen wir um Jesus im Kreis sitzen. Das ist was ganz Kostbares, die Familie Gottes. Da Jesus Mitte ist und die Kinder des himmlischen Vaters sich versammeln. Und alle blicken auf ihn und alle hören auf ihn. Nehmen wir das weiter, der Kreis. Eine bessere Bezeichnung gibt es gar nicht. Aber ich wollte nur deutlich machen, welch einen Schnitt hat Jesus hier vollzogen im Blick auf seine irdische Familie. Wobei wir bitte nicht vergessen dürfen und bis zum 30. Lebensjahr, er ward untertan. Aber gerade, weil er das so gelebt hat, sich ganz da hineingegeben hat, solange das Gottes Weg mit ihm war, 30 Jahre, und das mag notvoll gewesen sein, darüber berichtet das Evangelium nicht ein Wort. Nur hier sehen wir es, wie wenig Verständnis sie, selbst wenn es die Mutter betrifft, für ihn haben. Und sie hätten gar so gern ihn wieder nach Hause gelotst. Komm, 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 zu Hause ist dein Platz, was machst du hier, was treibst du dich hier rum? Was machst du für Kinkerlitze mit den Leuten? Und unter denen hat er gelebt. Und nicht einer seiner Brüder war seines Glaubens. Erst nach Karfreitag, Ostern sind auch die zum Glauben gekommen. Zu Pfingsten sind sie bereits dabei. Unter den 120. Jesus hat ganz drin gestanden, sich ganz hineingegeben. Aber als seine Sendung kam, das Wort der Sendung von oben, da gab es nur noch den Schnitt. Ausziehen aus Nazareth nach Kapernaum. Und wenn sie versuchen noch, ihre Familienrechte geltend zu machen, da gab es nur ein Nein. Es ist mir also mächtig bewegend, nicht mal, dass er gesagt hat, entschuldige mal, ich komme gleich wieder, ich will mal schnell mal hinausgehen. Nein! Sagt ihnen das, was ich euch jetzt gesagt habe. Ihr seid meine Brüder, ihr seid meine Schwestern, ihr seid meine Mutter. Er geht nicht selber. Das gibt's auch. Jeder muss wissen, wie sein Weg heute ist, seine Führung jetzt. Jeder muss wissen, ob es Gott ist, der ihn hineingebunden hat in die irdische Familie. Und wenn, selbst da gilt, haben als hätten wir nicht, das lesen wir gleich noch. Und da muss jeder wissen, dass der Herr Jesus gesagt hat, wer Vater oder Mutter, du könntest weiter sagen, Weib oder Kind, sagt er auch Kind, mehr liebt als mich, ist mein nicht wert. Und es wird immer wieder, auch wenn wir noch so mit hineingebunden sind in die Familie, Entscheidungssituationen geben, wo es sich zeigen muss und immer wieder mal zeigen muss, und dennoch der Herr der Erste. Und Situationen, wo ich Nein sagen muss jetzt zur Familie und dem Anspruch der Familie, weil der Herr vorrangig ist. Sagt, selbst wenn wir noch hineingebunden sind, das sind die Dinge, die von größter Wichtigkeit sind. Da Acht zu haben, Gebundene können nicht vom Geist bewegt werden. Und das Gott hingegebene Leben setzt Loslösung voraus. Und da gibt es kein für alle gültiges Gesetz. Es bleibt das Gott geführte Leben. Nur wissen muss man, es kann eine Situation kommen, wo Gott einen radikalen Schnitt verzieht. Und ich weiß, jetzt ist der Herr dran. Es ist der Wille Gottes, eure Heiligung, und das gehört alles mit hinein. Wo auch die Frau den Mann nicht zu binden hat. Ganz wichtige Sache. Es gibt erschütternd viele Situationen, wo die Frauen die Herrschaft über die Männer haben und die Männer sich von der Frau binden lassen. Nicht gut, das ist nicht gut. So wichtig, dass die Frau ihn immer neu hingibt an den Herrn, ihren Mann. Und vom Herrn erwartet, dass er sich seiner bedient, wie es nach dem Willen Gottes ist. Ich erwarte das, ich rechne mit dir. Aber ich will meine Ansprüche zurückstellen. Ich gebe ihn dir hin. Doch der Mann kann immer wieder seine Frau dem Herrn hingeben. Menschengebundenheit. Und nun schlagen wir gleich mal das Kapitel auf, was schon anklang. Das ist ja doch sehr wichtig. 1. Korinther 7. Und zwar die Verse 29 bis 31. Schreibt der Apostel, das sage ich, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Es ist die Zeit noch, wo der Apostel Paulus sehr damit rechnete, dass er die Wiederkunft des Herrn erlebt. Das war stark drin. Und dann mussten sie ja alle erkennen, Gott hat sie unterwiesen, es wird noch eine ganze Strecke Zeit brauchen. Aber hier, die Zeit ist kurz. Wenn es uns heute betrifft, da braucht ihr nicht lange rumzufragen. Was denkst denn du? Es gilt wirklich, die Zeit ist kurz. Und im Blick auf die kurze Zeit gilt das in besonderer Weise. Der Apostel schreibt, fortan müssen auch die da Frauen haben, also Verheiratete, Mann und Weib, sein, als hätten sie keine. Und die da weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die da kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Das Schema dieser Welt geht vorüber, wirklich. Ein ganz wichtiges Wort. Die Frau eine Frau haben, sein als hätten sie keine. Das heißt nicht, du bist noch nicht mehr verheiratet und du entlässt deine Frau. Nein, du hast sie. Sie ist deine Frau. Sie ist deine geliebte Frau. Und sie ist die Frau, die dich lieb hat. Und die Gott zusammengebunden hat. Ihr gehört zusammen. Und was Gott gebunden hat, das kann der Mensch nicht scheiden. Das ist richtig. Aber doch in einer solchen inneren Haltung. Ich habe, als hätte ich nicht, ich bin innerlichst so in der Loslösung zu Gott hin, dass in dem Augenblick, wo der eine den anderen verliert, ob durch Gefängnis oder Tod oder was es sein mag, gar nichts Neues sich vollzieht, es keine tiefen Erschütterungen gibt, sondern wir waren schon vorher bereit für jeden Weg, der kommen wird. Haben und doch so in der Loslösung, als hätten wir nicht. Und Gott gibt uns da viele Gelegenheiten zu üben. Gott ist dabei sehr barmherzig, das muss ich auch sagen. Und gibt uns immer neue Gelegenheiten, wo wir das üben können, das Leben in der innersten Loslösung. Das heißt also auch, wo eines das andere immer wieder loslässt, wo eines dankbar den anderen aus Gottes Hand nimmt und doch zugleich wieder in Gottes Hand gibt. Wisst ihr, das ist es. Wir nehmen den anderen aus Gottes Hand. Wie könnte es anders sein? Ich kann meine Frau nur jeden Tag neu aus Gottes Hand nehmen, und zwar mit Lob und Dank. Und ich bin fast der Meinung, dass sie das auch macht. Hat noch lang gedauert, he? Ich wollte es auch bloß mal wieder hören. Wir können einander nur aus Gottes Hand, und das ist das Beste, was wir können. Der andere, die andere ist für mich das Geschenk Gottes, das große Geschenk Gottes, und zwar so, wie er ist. Aber das andere ist genauso wichtig, und dann jeden Augenblick neu an Gott zurückgeben. Ich habe nicht Anspruch, sondern das oberste Haupt ist er selber. Jesus Christus. Und wir sind uns darin eins, dass wir Gott zur Verfügung stehen und darum auch einander Gott überlassen. Gott wird ordnen. Nicht die Frau soll die Sachen ordnen wollen. Nicht der Mann soll das machen wollen. Gott wird es ordnen. Das ist eine heilige Sache. Wir nehmen einander aus der guten Hand Gottes schön. Und wir geben einander in die gute Hand Gottes. Und so Tag für Tag. Das ist im tiefsten ein Weg der Loslösung. Und was auch komme, wir hatten einander schon vorher ihm hingegeben. Ist mir damals ganz wichtig gewesen. Und letzte Zeit, das wird ja nun manches umschließen, als ich damals verhaftet wurde, fügte nun ein Stück zurück. Ich habe das also vorher erfahren, durch einen hintenrum. Ist gut, ich könnte nicht mehr sagen, wer das war, keine Ahnung. Aber der hat mir gesagt, ich weiß aus sicherer Quelle, Sie werden demnächst verhaftet. Es war damals noch die Möglichkeit über die grüne Grenze. Jedenfalls nicht grün, es war schon DDR-Grenze, aber immerhin, es war noch kein Stacheldraht dort. Wir waren uns dann ganz eins, die Frau und ich, nein, sonst ist Gottes Weg. Und dann hat sich das vollzogen, so ganz schlicht, Tag für Tag, dass wir einander nahmen, dass jeder Tag nachher wichtig und kostbar, einander aus Gottes Hand genommen haben. Aber auch jeden Tag ganz bewusst einander in Gottes Hand gegeben. Da war das mal akut. Und das war eine so wichtige Sache. Und als es dann kam, das war schon längst vorher geordnet. 14 Tage später kam es. Und dann war eben die Haussuchung. Und dann nahm sie mich eben mit. Und dann wusste man nicht, ob man wiederkommt. Ist das so wichtig? Nicht erst warten, bis man so einen Tipp kriegt, du. Ich habe gehört, heute lebt man das. Das lebt man immer. Wir nehmen uns aus der Hand Gottes, wir geben einander die Hand Gottes. Und nun kann der Herr über den einen wie über den anderen verfügen. Und das Ja, das haben wir längst zuvor ihm gegeben. Für jede Entscheidung. So ist das. Die da haben, als hätten sie keine.
und die da weinen. Natürlich berühren uns die Dinge. Es gibt Dinge, wo man also bitterlich schluchzen kann. Und das tut so weh. Ja, wir weinen. Und doch, als weint man nicht. Das heißt gleichsam, pass auf, dass du dich nie in deinen Schmerz verlierst. Der ist da, bist ganz Mensch. Ja, natürlich. Und es kann geradezu Wohltat sein, dass man mal weinen darf. Und doch auch wieder ganz ihm zugewandt bleiben, als wenn es nicht wäre. Nie sich dem Schmerz hingeben. Aber dann geht es auch weiter und die sich freuen. Sagen sie, freut euch doch. Warum soll man sich nicht freuen? An was können wir uns nicht alles freuen? Aber als Freuden, sie sich auch der Freude nicht hingeben. Als müsste nun jeder Tag Freude sein. Vielleicht kommt eine Zeit, wo es sehr dunkel wird. Die da kaufen, als besäßen sie es nicht. Nun kaufen wir es ein, natürlich. Freuen uns, oh, das ist ein schönes Stück. Was kostet das? Das kriegen wir schon zusammen. Die da kaufen. Und dann doch wieder von den Dingen so gelöst sein, dass man auch wieder weitergehen kann und das alles zurücklässt. Ich muss wieder denken, in der schwedischen Gardinen, da ist nichts Schönes. Da ist eben dann das dran, wenn es dran ist. Aber heute ist noch nicht dran, da freuen wir uns an dem, was wir haben. Und wollen doch immer wieder neu sagen, Herr, vielen Dank, aber es gehört dir. Es ist nicht meins, es ist deins. Diese inneren Loslösprozesse sind so wichtig. Und die diese Welt gebrauchen, wir tun es. Aber als gebrauchten sie sie nicht. Das ist das, was Jesus lebt. Das ist Heiligung. Das ist das Brandopfermotiv. Weg der Loslösung. Und noch ein letztes, viertes, um dann zum Abschluss zu kommen, der mir das Wichtigste ist von allen. Das vierte ist der Weg der Heiligung des Brandopfers, das ist der Weg des Kreuzes. Dieser Weg Jesu und der Weg Jesus nach wird je länger, je mehr zum Kreuzweg. Der Herr Jesus lässt uns da nicht unseren Illusionen. Es ist zwar für die kleinen Kinder in Christus, die jungen Kindlein in Christus, wie sie in der Bibel genannt werden, die erst noch gar nicht lange an Jesus gehören, als sie zum Glauben gekommen sind, wiedergeboren sind. Da ist es so wie bei den Kindern überhaupt, wie in der Kinderstube. Die Kinder müssen ihre Kindheit ausleben, das ist gut. Auch die geistliche Kindheit muss man ausleben, das ist gut. Ich habe heute den Eindruck oft gewonnen, dass Gott den jungen Kindlein in Christus nicht mehr viel Zeit lässt, die schmeißt er gleich in schwerste Probleme hinein. Kaum, dass sie mit Jesus gehen, kommen sie in schwerste Probleme. Ein Zeichen, wie sehr fortgeschritten die Zeit ist. Es eilt, komm. Er bereitet die viel schneller, als er uns je bereitet hat. Er hat uns viel mehr Zeit gelassen. Auch ein Zeichen, die Zeit ist kurz. Der Weg des Brandopfers ist der Weg des Kreuzes. Hebräer 5,8, die Stelle für den Herrn Jesus. Wir wollen ja das Brandopfermotiv im Leben Jesu studieren, damit wir uns daran orientieren können. Er hat uns ein Vorbild gelassen, eine Schreibvorlage gegeben. Da steht da, so hat er, wie wohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Dieses Wort. Dass nicht jemand das falsch versteht und sagt, aha, endlich hat er Gehorsam gelernt. Es hat aber lang gedauert. So ist es nicht gemeint, ist klar. Sondern es ist gemeint, dass Jesus, und gerade hier wird mal deutlich, das Wesen der Heiligung liegt in der Führung von oben, dass Jesus mit Gott Schritt hielt und immer gehorsam war. Ob es Kleines war, was Gott ihm zumutete, oder mehr war, Auch als es ins Leiden ging, hat er nicht einen Augenblick gezögert und ging mit den Weg, den Gott ihm jetzt bereitet hatte. Dann hat er auch im Leiden den Gehorsam des Tages gelernt. Jetzt ging es ums Kreuz und auch da. Und er war gehorsam sogar bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Hier wird es mal deutlich. Von der Krippe bis zum Kreuz waren es lauter Gehorsamsschritte. Auch im tiefsten Leiden blieb er der Gehorsamen, hat er Gehorsam gelernt. Das heißt also, durch Leiden wird Jesus vollendet. Die letzten Pinselstriche macht der Herr am Kreuz. Dieses wunderbare Jesusbild. Und wir würden nicht den ganzen Jesus kennen, wenn wir das Kreuz wegstrichen. Am Kreuz geschieht Vollendung. Am Kreuz ist es die Fülle der Herrlichkeit Gottes, die da aufleuchtet. Dass die Liebe Gottes so gewaltig sein kann, hat keiner zuvor geahnt. An Jesus wird es offenbar, er gibt ihn dahin. An Jesus wird es offenbar, er geht dahin. Die Liebe Gottes, die Herrlichkeit, die Fülle der Herrlichkeit Gottes bricht aus den Gekreuzigten hervor, aus dem Allerverachtetsten und Unwertesten, ohne Gestalt noch Schöne. Da sehen wir Herrlichkeit Gottes, da sie mit Händen zu greifen. Das ist unser Gott, so liebt uns. Und wenn er uns vollenden will, nicht ohne Kreuz. Heiligung und Kreuz gehören zusammen, wobei er selber das Maß der Last und des Leidens jedem zumisst. Wie viel heute und wie viel vielleicht nächstes Jahr. Da ist er wieder der barmherzige Gott, der uns führt. Das ist überhaupt das Grundelement, das von Gott geführt. Und wenn es in Dunkelheiten geht, dann ist halt die Dunkelheit dran. Dann lernen wir das im Dunkeln zu glauben und zu vertrauen. Und wenn wir Schmach zu tragen haben, dann wollen wir ihn preisen unter der Schmach. Ich denke an das wunderbare Wort im 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Aber welche Verse nun? Hier, Vers 16. Wir werden nicht müde, ob auch unser äußerlicher Mensch verfällt. Es steht eigentlich, da aufgerieben wird. Man wird richtig aufgerieben. Wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Der Christusmensch, Jesus in mir, je mehr ich hineingegeben werde in das Leid, umso herrlicher kann der innere Mensch sein. Und dann heißt es, denn unsere Drangsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen, auf sichtbar, sondern auf unsichtbarer. Wenn man nun mal, im Urtext klingt das alles ganz anders noch. Aber wenn wir nun mal sehen, Trübsal schafft Herrlichkeit. Und die Drangsal im Vergleich zu der Herrlichkeit, die sie in unser Leben hereinbringt, ist sie leicht, nichtig, was ist schon? Das vorübergehend Leichte der Drangsal, steht es eigentlich im Urtext. Das vorübergehend Leichte der Drangsal. Und was sie schafft? Ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Paar Gramm Trübsal und Zentner Herrlichkeit, so könnte man sagen. Das ist das, was im Tiefsten gemeint ist. Es sind ein paar Gramm von Trübsal, aber du kriegst Zentner Herrlichkeit. Trübsal schafft Herrlichkeit. Drum ordnet er das Kreuz hinein und Heiligungsweg, der gottgeweihte Weg, das Gott hingegebene Leben, wird nicht ohne Kreuz bleiben. Und Paulus predigt schon sehr bald. Auf der Hinreise, erste Missionsreise, kommt er durch Ikonien, Lystra, Derbe und so weiter. Wird auch mal gesteinigt nebenbei. Und dann steht er wieder auf, wie die Ältesten um ihn stehen. Geht in die Stadt hinein, zieht wieder weiter, Apostelleben. Und dann dieselbe Tour wieder zurück. Man denkt, er hätte sagen müssen, also ihr kriegt mich nicht mehr zu sehen.
Und da zieht er wieder nach Lystra ein, in die Stadt, wo sie ihn gesteinigt haben. Gott hat ihm den Weg vorgeschrieben, das war immer so. Ihr wisst ja, wenn er woanders hin wollte, da wehrte ihn der Geist, und da ging das eben nicht. Es war so Gottes Weg. Und nun hat er schon in verhältnismäßig kurzer Zeit die ganz jungen, erst auf der Hinreise gegründeten Gemeinden besucht, weil er innerlich den Auftrag hatte, sie zu stärken im Glauben, denn die waren angefochten von den Feinden des Paulus. Jetzt ging es über die her. Ja, da stärkte er sie dann. Da waren die schon unter Kreuz. Und er ermutigte sie und da sagte er das Wort, wir müssen, das steht auch müssen, wir müssen durch viele Drangsale ins Reich Gottes eingehen. Oh, Drangsal schafft Herrlichkeit. Gehört also mit dazu, gehen wir nicht aus, klammern jetzt. Gehört zu dem Weg, dem heiligen Weg dazu. Und das mal so ganz in den praktischen Alltag hinein verpflanzt. Da ist auch wieder alles ganz schlicht und gar nicht so großartig, wie es jetzt geklungen hat. Kreuz im Alltag, das schlage ich mal auf noch. 1. Petrus 2. So sieht es im Alltag aus. Und zwar die Verse, ich lese mal 18 bis 21. Horcht mal, ganz gespannt. Ein Wort an die Sklaven. Naja, da kann jeder gemeint sein in seinem Arbeitsverhältnis. Ihr Sklaven? In der Gemeinde Jesu gab es doch Sklaven. Ihr Sklaven? Seid untertan mit aller Furcht den Herren, also ihren Herren, denen sie gehörten und denen sie zu dienen hatten. Seid untertan mit aller Furcht den Herren, und nun sagt er noch extra, nicht allein den Gütigen, was wäre das denn schon? Natürlich gibt es auch gütige Sklavenherren. Nicht allein den Gütigen, sondern auch den Wunderlichen, nicht bloß wunderlich, das griechische Wort heißt verdreht, auch den verdrehen, so ein verdrehter Kerl. Also mache ich so, ist es verkehrt, dann mache ich das, wie er es gesagt hat, ist es wieder verkehrt. Aber so ein verdrehter Kerl, den kann man nicht richtig machen. Seid untertan den vertreten Herren. In aller Furcht. In aller Furcht. Und nun, denn das ist Gnade. Was sagen die Leute von der Gnade für wunderbare Dinge? Das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und das Unrecht leidet. Von Gnadengaben reden wir lieber als von so einer Gnade, die uns in den Stand setzt, um des Gewissens willen das Übel zu ertragen und das Unrecht zu leiden. Darin geht's. So verdrehter Kerl, mit dem man jeden Tag zusammengesperrt ist, da hast du genug Kreuz. Und das nun annehmen, leiden, Danke sagen, ertragen, nicht zurückschlagen, nicht Rebell sein. Nie ist der Herr Jesus Rebell. Nie. Und er wird nie Rebell sein, wenn er in dir wohnt. Und er wird nicht in dir wohnen können, wenn du Rebell bist. Lieber immer zurückschlagen, zurückbellen oder Zähne knirschen, dem kommt's noch einmal. Was ist denn das für ein Ruhm, wenn ihr um der Missetat willen geschlagen werdet und das geduldig ertragt, das ist gar kein Ruhm. Warum hast du es aber auch verbockt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet, und das kommt in unserem Alltag vor, es wird nicht anerkannt, das ganze Gegenteil, um guter Taten willen leidet und das ertragt, das ist Gnade bei Gott. Kriegst Prügel, hast alles verkehrt gemacht. Bist immer bloß der Dumme. Die anderen ja, aber du nein. Das ist Gnade bei Gott. Wer das erträgt, ertragen heißt, ich bleibe da drunter. Ich schüttel das nicht ab. Ertragen. Wer das erträgt, das ist Gnade bei Gott. Der Herr Jesus hat so einen ganzen Haufen solche Leute um sich gehabt. Die 12 Jünger, was ist das für ein Haufen gewesen? Was ist das für ein Haufen gewesen? Menschenskind, was da drin steckte, da war, naja, der Petrus. Ihr wisst doch, impulsiv wie er war und schön, aber kein Verlass. Da war Johannes mit seinem Bruder Jakobus die Donnersäule, Donnerwetter, die gleich hochging. Cholerisches Temperament. Da war der Thomas, dieser langweilige Thomas. Naja, wollen wir noch mit diesem Pessimist, wollen wir noch mitgehen, da will man mit sterben. Der sagt bloß nur sterben, sterben, sterben. Und wie er Jesus gestorben hat, er gesagt, nun kriegt er mich nicht mehr zu sehen, er war gar nicht mehr da dann. Und der neben Petrus, was das war, die Reibungsfläche. Oh, der Petrus, dieser impulsive Mensch und da dieser, was da los gewesen sein mag. Da war ein Zelot. Das sind Leute, die trugen normalerweise einen Dolch unter Gewalt und ein politischer Mord, wenn es um die Ehre des Volkes Gottes ging, war eine gute Tat vor Gott für die. Zelot, Eiferer, politischer Eiferer. Und da war in derselben Schar ein Matthäus, einst Levi, seines Zeichens ein Zöllner im Dienste der römischen Besatzungsmacht. Der und ein Zelot unter den Zwölfen. Was das für Reibungsflächen war, was da los gewesen. Und vergessen wir doch nicht den Judas, einer von euch, ist ein Verräter. Das hat der Heilige schon bei Zeiten gesagt und gesehen. Er hat nie gesagt, wer. Und wie der Herr Jesus das ertragen konnte. Nur einmal hat er das Wort ausgesprochen, wie lange soll ich euch denn noch ertragen? Und ich bin so dankbar, dass er es wenigstens einmal gesagt hat, sonst nie gesagt. Sonst wisst man gar nicht, dass er so schwer getragen hat. Nun wissen wir es wenigstens. Wie lange denn noch euch tragen? Der hat diesen Haufen jeden Tag getragen. Nur getragen und ertragen. Er konnte es immer bloß ertragen. Und hat nie geschimpft und nie rebelliert. Das ist der Weg der Heiligung. Mitten im Alltag unter den Leuten, unter die Gott mich gestellt hat. Nimm du die Menschen, mit denen du jeden Tag zu tun hast und die dir gar nicht gut schmecken. In besonderer Weise als ein Geschenk Gottes an, die er dazu braucht, damit die Gesinnung Jesu in dir durchbrechen kann, das Leben Jesu in dir Gestalt gewinnen kann. Der Herr Jesus sagt, ich will meinen Weg weitergehen, und da gehören die Leute mit dazu. Das sind die Menschen, die Gott gebraucht, um die Schönheit Jesu aus dir herauszuarbeiten. Die segne mal besonders, für die danke mal besonders. Und wenn du noch länger dich bedauern willst, dann passt du nicht zu Jesus. Das kann ich doch bloß sagen. Wenn du noch länger rebellieren willst, dann rebelliere, aber dann ohne Jesus. Und dann sag ich dir, Jesu Weg ist das nicht. Und du wirst auf dem Weg nie ihn erkennen und sehen. Da erlebst du, ohne Heiligung wird keiner ihn sehen. Und das ist der Weg der Heiligung. So sieht er aus. So geht ihn Jesus. Das ist Gnade bei Gott. Und nun sagt er noch den Satz, denn dazu seid ihr ja berufen, das Unrecht zu ertragen. Dazu seid ihr ja berufen. Da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Amos. Da ist die Rede vom Brandopfer, das Gott hingegebene, Gott geweihte Leben. So lebt Jesus und so leben seine Jünger und so leben es alle, die er an sich gebunden hat. Komm, das ist unser Weg, sagt er. Ich gehe mit. Aber keinen anderen. Und jetzt der Schluss. Und da bitte ich nochmal von Gott einen großen Strom für euch. Nochmal ganz gesammelt zu sein und gestärkt zu sein. Ich lese nochmal den Vers, den ich schon mal gelesen hatte, Epheser 5, 2. Wandelt in der Liebe, gleich wie Christus euch geliebt und sich selbst dargegeben hat für uns als Darbringung und Schlachtopfer. Gott zu einem lieblichen Geruch. Hörst du es nochmal? Gleich wie Christus, er, dessen Leben Brandopfer ist, dargebracht Gott.
so wie wir es jetzt gesagt haben. Der heilige Weg. Oh, das ist der heilige Weg. Und die Fußspuren Jesu zeigen uns, wo es lang geht. Die eine Fußspur heißt, keine Sünde getan, kein Betrug in seinem Mund, ist die andere. Welcher nicht widerschallt, da gescholten war, das ist die dritte Fußtappe. Nicht drohte, als er litt, das ist die vierte Fußtappe. Er gab das alles an Gott ab, stellt ihm anheim, der Recht urteilt. Und dieser Weg Jesu ist unser Weg. Da sind uns die Fußspuren getreten. Und wenn uns jetzt die Frage gestellt ist nach unserer Heiligung, dann haben wir nichts Gescheites aufzuweisen. Wir haben gelesen, jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Das Wort gilt. Es ist wirklich der Wille Gottes, Heiligung. Das Wort gilt. Wer aber dies Wort nun wirklich befolgt, jagt nach der Heiligung. Gott will das. Der wird früher oder später den tiefsten Bankrott erleben. Vielleicht ist manchem unter uns schon über dem, was wir gesagt haben heute, etwas davon aufgegangen. Nichts beschönigen. Und nur die wirklich der Heiligung nachjagen kommen in diesem Bankrott. Weil viele noch nie dem nachgejagt sind, wissen sie von dem Bankrott gar nicht. Das ist der tiefste Bankrott, den es gibt. Der Heiligungsbankrott. Du kommst an dem nicht vorbei. Den wird Gott selber bereiten. Und wenn einer in diesem Bankrott steckt, man möchte verzagen, dem gratuliere ich. Und für den habe ich ein wunderbares Evangelium. Versteht er mich? Wer diesen Bankrott erlebt, Heiligung nichts aufzuweisen, wenn das so ist, wo stecke ich? Ich habe ein wunderbares Evangelium. Ich sage es erstmal in einem Satz. Seine Heiligung, die Heiligung Jesu, ist unsere Heiligung. Ich sage es nochmal. Seine Heiligung ist unsere Heiligung. Ich sage das Bankrott hören. Die anderen müssen erst noch einen Bankrott erleben. Die großen Aktivisten, die noch im Aktivismus stehen, immer zu, mach weiter. Aber wenn du im Bankrott bist, schreib dir das Ja auf. Dann geht dir es vielleicht auf. Seine Heiligung ist unsere Heiligung. 1. Korinther 1, Vers 30 steht ja das Wort durch ihn, durch Gott nämlich, durch Gott selber. Seid ihr in Christus Jesus. Denk jetzt dran, der Leib Christi, du bist eine Zelle irgendwo im Leib Christi eingefügt. Das sind wir. Durch ihn seid ihr in Christus Jesus, welcher uns gemacht ist. Er, Christus Jesus, ist uns gemacht. Von wem? Von Gott. Von Gott selber ist er uns gemacht. A, zur Weisheit. B, zur Gerechtigkeit. C, zur Heiligung. Und E, zur Erlösung. Hast du es gelesen? Er ist uns von Gott zur Heiligung gemacht. Wie soll man das verstehen? guckt ruhig, steht alles dort. Wie soll man das verstehen?
Das war 1. Korinther 1, Vers 30. Geht ja dann weiter ab, dass, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Es bleibt ja kein eigener Ruhm mehr übrig am Ende, als nur er.
Wie soll man das verstehen? Und jetzt schlage ich noch einmal auf das hohe priesterliche Gebet Johannes 17. Da haben wir nur erst einen Vers vorhin gelesen und den anderen so wunderbaren Vers. Den haben wir noch nicht gelesen. Ja, ja. Da sagte Herr Jesus im Gebet, letzte Stunde, ehe er den Weg geht, Gethsemane, Gabbata, Golgatha. Ich heilige mich selbst für sie. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie, ich sage es jetzt gleich, wie es richtig dasteht, geheiligt seien in Wahrheit. In Wirklichkeit heißt das. Wirklich und wahrhaftige Heilige, damit ihr richtige Heilige seid. Ich heilige mich für euch. Wir haben es noch nicht hingekriegt jetzt. Ihr würdet alle nicht mehr sitzen bleiben, wenn ihr das im Herzen gehört hättet. Ihr würdet aufspringen und jubeln. Für mich herrliches Evangelium. Wir haben heute gesagt, das törichte Beispiel, an dem Gott mir es deutlich gemacht hat, ja, gäb's doch sowas, die Tinte auszulöschen und gleich ist wieder der weiße Bogen fertig. Im Geistlichen gibt es das Blut Jesu, das uns immer neu reinwäscht und dann ist nichts mehr, was uns verklagen kann. Ach, das kennen wir schon. Aber wir sagten, es geht doch um die Prüfungsarbeit. Doch nicht, dass wir den leeren Bogen Gott abgeben müssen. Das bestandene Examen. So, dass Gott uns nehmen kann, gebrauchen kann, herrlich einsetzen kann und beschenken kann. Und nun die Frage der Heiligung und du sagst, wir haben nichts. Der Herr Jesus hat nicht nur, oder der Vater hat nicht nur unsere Sünden auf das Konto Jesu gebucht, ihm zugerechnet, gelöscht auf in meinem Leben. Eben nicht nur das wäre schon viel. Sondern der Herr Jesus hat sich geheiligt, nicht für sich, sondern für uns. Und das heilige Leben Jesu ist es, das wir dem Vater darbringen dürfen. Ich habe kein leeres Blatt, ich habe ein beschriebenes Blatt, was ich Gott bringe. Wenn das nur Nein rutscht, mal ins Herz. Wenn es heute nicht Nein rutscht, irgendwann rutscht es. Das ist für mich das Allergrößte. Ich werde nie aufgrund aller meiner Heiligungsbemühungen jaget nach. Es erlangen. Wir kommen in den Bankrott. Aber das ist das, wo er uns aufgehen lässt. Das wunderbare Eben. Dann ist er es, der uns aus dem Herzen verdeutlicht und versiegelt. Dann sagt er mir, und so lebe ich täglich vor Gott. Du siehst mich in Christus und Christus in mir. Er, der sich für mich geheiligt hat, Vater, das alles kommt mir zugute. Das bin ich geheiligt. Dieser Tausch, er zur Sünde gemacht, ich bin der Heilige. Meins auf sein Konto gebucht, seins auf meins. Und wenn ich entdecken muss, dass Gott geheiligte Leben und es hängt an allen vier Zipfeln, dann ist das für mich ein Glaubenssatz. Darum musstest du auch das Urteil über mich sprechen und hast bereits vollstreckt auf Golgatha. Jesus hast du dahingegeben an meiner Stadt. Und ich darf nun vor dir prangen, in der Herrlichkeit Jesu. Du siehst nichts als ihn. Und wenn es mein Zorngeist wäre, der das heilige Leben so hindert, dann rühme ich mich in Christus, Vater, die Sanftmut Jesu ist mein Reichtum. Aber da ist kein Fäserchen von mir dabei. Dass Christus wohne durch den Glauben im Herzen, der Heilige. Jetzt habe ich an dieser Heiligkeit Jesu teil. Ich habe Gott nichts anderes zu bringen. Wer weiter sich mühe sich, der muss sich sogar mühen. Der muss sich so lange mühen, bis er nicht mehr weiter kann. Und dort kommt er mit seinem Evangelium, nimmt das Leben Jesu an, aber es bleibt dann nichts für dich übrig. Nichts, was du dich rühmen könntest. Paulus, ich kann mich nur seiner rühmen. Ich habe von mir nichts. Heiliges Leben, weit weg. Aber in Christus bin ich heilig. Und Christus in mir ist heilig. Und ich gehe zum Vater in Christus. Und ich weiß, der Vater sieht Christus in mir, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Ach, ich habe lang gebraucht, bis ich das erfasst habe. Ich habe sehr lange bei dem Christus für uns mich aufgehalten. Das war sicher richtig so, weil das so wichtig ist. Das Fundament muss tiefgelegt sein. Aber als das aufging, Christus im Herzen, und zwar durch den Glauben, das heißt mit anderen Worten, es spricht vielleicht jetzt alles dagegen, dass Christus in mir ist. Vielleicht würden die, die mich kennen, sagen, so eine Behauptung, guckt euch den bloß mal an. Christus durch den Glauben im Herzen. Ich habe nichts Gott zu bringen als Jesus und seine Heiligkeit. Die vollendete Heiligkeit Jesu, fleckenlos, tadellos, wir in ihm, er in uns. Das darf ich Gott bringen. Das tue ich dauernd. Und die Liebe des Vaters ist jedem voll zugewandt, der in Christus vor ihm steht. Und weiß, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Schönes Lied, aber das singen wir so halt hin. Nichts? Ja, wirklich nichts. Ich bin Gott dankbar, dass er das alles zerbrochen hat. Küttner nicht. Ich kann Ihnen jeden Tag nur sagen, Vater, das Todesurteil, das du über meinem Leben gesprochen hast, besteht zu Recht. Das Todes- und Verdammungsurteil. Aber dass du es an deinem geliebten Sohn vollstreckt hast, nicht auszudanken. Ihn an unserer Stadt dahingeben. Küttner, gekreuzigt, gestorben, begraben. Ich stehe auf dem Boden der Heiligen Schrift dabei. Wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Das ist die Logik des Paulus, vielleicht noch nicht in dein Herz eingerutscht, aber es kommt. Wenn der eine für alle starb, für Gott sind die alle abgetan. Küttner abgetan. Und ich kann ihm nur jetzt mal recht geben, der Kerl, unmöglich. Und wenn ich noch 1000 oder 800 Jahre leben dürfte, wie der Methuselah, wie er gleich hieß, es hätte sich nichts an mir gebessert. Und es ist nichts an mir zu verbessern. Ich könnte immer die Erfahrung machen, oh, ich elender Mensch. Hat der Paulus auch gesagt. Und darum musste er das Todesurteil nicht nur sprechen, er hat es vollstreckt. An dem geliebten Sohn, an dem Heiligen hat er es vollstreckt. Und ich darf nun in Christus vor Gott sein als der Heilige. Er hängt am Kreuz als der Allerverachtetste. Es ist nicht ein Fäserchen gut, es ist alles nur Sünden, alles nur Fluch. Das ist Jesus, sein Teil. Das ist sein Teil, wirklich. Und ich stehe vor Gott, nicht ein Fäserchen, was zu tadeln, in Christus vollkommen. So betet Paulus im Kerker, bringt die Gemeindeglieder zu Gott, in Christus vollkommen, dass ich jedermann Christus darstelle, Gott darstelle, vollkommen in Christus. Das ist der Glaubensblick, das ist der große Tausch, den Jesus vollzogen hat. Es geht um mehr, als dass wir drecklos sind. Durch Jesus haben wir nun die ganze Heiligkeit, das überlässt er uns. Noch einmal, auf meinem Konto gelöscht, sind all die Minuspunkte, das ganze Sündenelend. Viel mehr als ich ahne. Weil Jesus das alles auf sein Konto genommen hat. Auf sein Konto gelöscht waren damit seine Heiligkeit, Schönheit, Vollkommenheit, Vollendung, Gerechtigkeit, unsträflich, untadelig. Und auf mein Konto gebucht. Nimm's doch an, sagt er. Ich heilige mich selbst für sie, dass sie wirklich Heilige sein. Nimm's an. Siehst du, darum auf das Brandopfer auch die Hände stemmen und sich mit ihm eins machen, der sich geheiligt hat, das ist für mich. Ich komme nie in die Verlegenheit, dass ich Gott sagen muss, jetzt ist es nun alles vorbei. Ich sage, ja, müsste es sein. Verdient habe ich das, was Jesus erleidet. Das kann ich nur sagen, immer neu. Aber du siehst mich in der Schönheit Jesu. Drum, ziehe den Herrn Jesus an. Das ist ein anderes Bild dafür. Zieht den neuen Menschen an. Habt ihn angezogen, heißt es eigentlich im Urtext. Habt ihn angezogen und bleibt dabei. Und tritt sofort wieder vor Gott in der Herrlichkeit. Dass des Glaubens erfüllt ist und Gott den Himmel auftut, so wie der Tag im Leben Jesu kam. Und der Geist in Kraft sich erweist. Das sind aber Wege aus Glauben in Glauben. Ich will euch nur den Glaubensweg zeigen, das andere ist Gottes Sache, geh mir nichts an. Aber der Tag kommt. Der Tag kommt für seine ganze Gemeinde. Und ich habe die Gewissheit, und ich sage das euch, wir gehen dem Größten entgegen, was man überhaupt erwarten könnte. Die Gemeinde Jesu wird nicht zur Vollendung kommen, ohne ein neues Pfingsten. Es ist doch kein neues, sondern ein neues Offenbarwerden. In Kraft und Herrlichkeit. Aber das Feuer wird die erfassen, die im Glauben in Christus vor ihm gestanden sind. Wenn es sein muss, ja und ja. Ich habe nichts als ihn, Vater Jesus, da habe ich aber auch alles. Wird das durchrutschen? Wird das hängen bleiben jetzt? Nicht nur gelöscht ist die Handschrift, deine Handschrift. Und es gefällt Gott nichts an dir, gar nichts. Er kann dich nicht gebrauchen, sonst hätte er Jesus nicht sterben lassen müssen, wenn es noch einen Weg gegeben hätte ohne den. Das Urteil ist über jeden gesprochen. Ob der Thomas Walter oder Gerhard Küttner heißt oder Andreas Gatscher heißt, das ist ganz egal. Und ein gerechtes Urteil, Tod und Verdammnis, an Jesus vollstreckt. Und du darfst nun dafür der Heilige sein. Er hat zur Sünde gemacht und du der Heilige. Dieser zweite Teil gehört noch dazu. Das ist das ganze Evangelium. Er hat für mich zur Sünde gemacht. Ich durch ihn, der Heilige Gottes. Wachst du gar nicht, ich da. Das ist meine Freude. Vor Gott stehen dürfen, Tag für Tag. Und darum nochmal bei Gott aufwachen. In Christus, der Heilige Gottes. Unsträflich, untadelig. Wie könnte das je sagen? Weil ich in Christus bin. Er ist unsträflich, ich nicht. Mit dem Kerl nie was anzufangen. Abgetan, für Gott abgetan. Soll es dann für mich nicht auch abgetan sein? Meint ihr, ich sollte mich noch lange bei mir aufhalten? Wollt ihr das? Tut's! In Christus, das ist alles. In Christus. Jeden Tag neu, fühle nicht. Manchmal lässt er es schmecken. Manchmal ist ein Ja so stark im Herzen, dass man wieder Mut hat, weiterzugehen und dann ein neues Dunkel hinein und ein neues Versagen hinein nach uns. Ja klar, das alles ist auf sein Konto gebucht. Und ich in Christus, der Heilige, er zur Sünde, ich der Heilige. Schau an. Und ich sag euch, die Engel Gottes gelüstet, das zu sehen. Steht in Petrusbrief. Dieses Geheimnis der Gemeinde, dann sehen Sie ihn mit diesen Leuten. Und es ist wirklich so. Und ich wage zu sagen, kein Engel ist so schön, wie ich in Christus bin. Christus überstrahlt doch alle. Und ich habe Teil an seinem Leben. Seine Heiligkeit ist meine Heiligkeit. Und das ist das Opfer Jesu. Ihr müsst beide Seiten sehen, dass er unseres auf sich nahm und seines uns hinterlassen hat. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie wirklich Heilige seien. Ich schließe ab mit Hebräer, den auch nochmal, was nochmal genäht ist, doppelt genäht, hält besser. lese Hebräer 10, die Verse 7 bis 10. Hört sehr dabei. Es ist alles wunderbares Wort. Da sprach ich, und zwar ist das das Reden Jesu, des Erhöhten. Da sprach ich, nein, nehmen Vers 5 und 6 auch dazu. Darum spricht er bei seinem Kommen in die Welt, eben der Herr Jesus, ne? Wird zitiert, was da prophetisch gesagt ist. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet, in dem Herrn Jesus. Dass er in diesem Leib lebt, als der Mensch. Einen Leib hast du mir bereitet. Und dann geht's weiter. Brandopfer, Sündopfer gefallen dir nicht. Gemeint ist das, was im Alten Testament geopfert wird, als Brandopfer. Das ist ja bloß der Schatten. Das ist bloß ein Modell zur Verdeutlichung. Das ist bloß ein Symbol. Gott meint doch nicht, dass ihm Schafe gegeben werden. Und wenn es das Allerbeste wäre, oder dass Stiere geopfert werden. Natürlich als Symbol zur Darstellung, aber Gott will doch was ganz anderes, er meint doch was ganz anderes. Gefallen dir nicht, das ist es gar nicht, worum es ginge. Da sprach ich nochmal, Jesus, siehe, ich komme, in Klammer, im Buch steht von mir geschrieben, die Propheten haben mich verheißen, dass ich tue Gott deinen Willen. Was heißt das? Ich komme und bin das wahre Brandopfer. Die anderen sind nichts abgetan, das war mal. Hier ist das Brandopfer, Jesus Christus. Ich komme, dass ich tue dein Willen. Ich komme im Fleisch, ein Leib hast du mir gegeben. Dass ich tue, Tag für Tag, vom ersten bis zum letzten Tag, deinen Willen, Gott sei Dank, hier ist geschehen. Zuerst hat er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer, Sündopfer, hast du nicht gewollt. Die gefallen dir auch gar nicht. Das ist das Alte Testament, welche doch nach dem Gesetz geopfert wurden. Die Zeit des Alten Bundes ist vorbei. Und viele tun noch, als wenn wir mit einem alten Bund drin wären. In diesem Willen, nein, Gesetz, Vers 9. Dann aber sprach er, siehe, ich komme zu tun, Gott, dein Willen. Zweimal gleich hintereinander, doppelt genäht. Dieses, hier ist das Brandopfer, hier ist der, der den Willen Gottes getan hat. Da hebt er das erste, alter Bund, auf, damit er das andere einsetzt, neuer Bund. In diesem Willen Gottes, den Jesus gelebt hat, sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Weil er ans Kreuz ging, zur Sünde gemacht, dürfen wir prangen in seiner Schönheit und Heiligkeit. Wir sind geheiligt ein für allemal. Was sind das für Worte? Ein für allemal. Das steht fest, das ist Fakt. Fakt ist, du bist heilig in Christus. Nicht du musst deine Heiligkeit fabrizieren, sondern du darfst sie annehmen, glauben, in Christus bin ich's, er hat's für dich gelebt und sich für dich schlagen lassen. Und du darfst prangen vor Gott und er von Gott verworfen. Das ist der große Zusammenhang. Ich bin ein Heiliger in Christus. Und da zögern wir, das anzunehmen. Dass wenn jemand mir 1 Million schenken will, ich sage, so viel kann ich nicht annehmen. So machen wir sie auch. So viel kann ich doch nicht annehmen. In diesem Willen sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Christi. Und der 14. Vers, mit einem einzigen Opfer hat er für immer und ein für allemal vollendet, die geheiligt werden. Er hat uns vollendet. Lerne dich in Christus sehen und vor Gott stehen. Und Christus in dir, Christus dir alles. Und bei all dem, was du mit dir selber erlebst und erfährst, wie der Paulus kann es vielleicht kommen, ich elender Mensch. Wer wird mich denn erlösen? Entreißen der tödlichen Verhaftung meines Leibes. Der nächste Satz ist, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er in Christus. Und alles ist mir geschenkt. Aber das Rühmen hört auf. Du wirst nichts zu rühmen haben, wenn er dich so in den Bankrott führt, dass am Ende nur Jesus für dich alles ist. Aber dann wird auch Herrlichkeit in deinem Leben offenbar werden, zur Stunde, da Gott es offenbar werden lässt. Er wird seine ganze Gemeinde in dieser letzten Zeit in Christus herrlich machen. Das ist gewiss. Und hier haben wir den Ansatz des Glaubens dazu. So, war eine dicke Lektion. Ich weiß schon. Habt keine Sorgen. Das, was nicht eingeht, braucht keine Sorgen. Eines Tages kann es Gott auf einmal dir lebendig machen. Muss dich nicht groß mühen. Er wird jedem das Futter geben, was er gerade jetzt braucht. Und manches andere ist für mich nicht bestimmt, aber für einen vielleicht. Und darum muss das Ganze gesagt sein. Das ist lauter Evangelium. Und ich wünschte, es würde durchs ganze Land erschallen. Wir in ihm und er in uns. Das sagt er selber. Das sagt der Apostel. Und immer neu klingt es ab. Wir in ihm und er in uns. Das ist Leib Christi. Unter der Herrschaft des Hauptes. Im Glauben, bis dass er es offenbar macht in Herrlichkeit und Kraft. Der Himmel tut sich nur über Jesus auf. Wenn du mit deinen Heiligungsversuchen kommst und wenn die noch so ungeheuerlich wären, langt nie. Und wenn du dich kasteien wolltest, und Askese und was weiß ich alles und deine ganze Habe in den Arm geben, langt nicht, ist alles nichts. In Gottes Augen ist es alles nicht dreckig. Was vom Fleisch kommt, ist Fleisch. Aber er will den Sohn sehen, wo er den sieht. Im Glauben ist Jesus gegenwärtig. Da entbrennt die Liebe Gottes und du hast Teil. Zu deiner Zeit wird es herrlich offenbar. Die Gemeinde wird er teilhaben lassen an dem Feuer und der Feuerkraft der Liebe Gottes. Ich will euch noch ein Beispiel als Schluss erzählen, dann ist wirklich Schluss. Die Jünger selbst. Jünger, Schüler, Jesus Meister. Wie weit hat der Herr Jesus, wie weit haben es die Jünger in der Schule Jesu gebracht? Ende vom Lied, sie waren bankrott. Zuletzt sogar ein Petrus. Bankrott, der Karfreitag hat den totalen Bankrott herbeigeführt, wenn man mal überlegt, der Petrus, noch auf dem Wege vom Abendmahl nach Gethsemane, wenn ich mit dir sterben müsste. Ich dich verleugne. Die anderen ja. Was ist das, wie das Fleisch hier sichtbar wird? Und die Geschichte vor dem Markt. Was das für alle bedeutet hat. Die Schmach. Einer der Jünger erhängt, was das für die anderen bedeutet hat. Alle haben sie ihn verlassen, alle. Ein paar sind dann wieder herzugekrochen gekommen. Eigentlich nur der eine, der dann am Kreuz stand. Nur der eine. Die Schmach, die Schmach. Dieser Bankrott. Es war nur noch Bankrott. Und die 40 Tage Ostern bis Himmelfahrt, das waren die wichtigen Tage. Da ging es um das eine Thema. Er sprach mit ihnen wirklich um die Königsherrschaft Gottes ging es. Um die Königsherrschaft, wie Gott in unserem Leben herrlich zur Herrschaft kommt. Da haben die Bankrotteure endlich Ohr gekriegt für das, was er ihnen nun nochmal sagen konnte. Ich starb für euch. Ihr seid mitgestorben. Und ich komme zu euch. Mein Leben ist Christus. Hat der Paulus gesagt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich bin euer Leben. So lebe ich nicht. So lebe nicht mehr ich. Aber in mir lebt Christus, Paulus. Dieses. Und dann war, er hat nicht gesagt in diesem Bankrott, nein, nun war die ganze Arbeit von 3 Jahren umsonst. Aber nicht gesagt. Gegenteil. Er hat auch nicht gesagt, nun müssen wir die Lektion doch nochmal wiederholen, nachsitzen. Gar nichts. Endlich bankrott, jetzt kann ich alles sein. Jetzt kann es Pfingsten werden für Sie. Das Leben Jesu, des Sohnes in Ihnen, setzt sich fort, aber nicht Ihr Leben. Und darum ist nach Pfingsten Petrus nicht mehr der Wankelmütige, sondern wir sehen bei allen den Sohn. Sie sind das Gefäß. An Ihnen ist nichts zu bessern, aber er in Ihnen, das ist das Neue. Er in Ihnen, das ist das Neue. Und mir ist ganz kostbar so ein Wort, wie im Markus, dürfte es wohl sein, der Wundersohn. Das alles, meine ich, ist lauter Evangelium, nicht die Leistung predigt er, sondern er hat alles vollbracht für uns. Auch unsere Heiligung hat er vollbracht. Gott sei Dank. Da käme ich nie ins Geschick damit. Im Markus Evangelium, da steht geschrieben, zuletzt, nun war es also wirklich zu Ende. Und nun die Stunde gekommen, der Herr wird auffahren, gen Himmel. Zuletzt, da die 11 zu Tische saßen, nun waren sie nochmal in einer Runde. Und der Herr, der Auferstandene, bei ihnen offenbarte er sich. Und was ist ins letzte Zusammensein? Hat er das schon mal beachtet? Da hat er sie ausgeschimpft. Ich weiß keine Stelle, wo der Herr Jesus seinen Jünger ausgeschimpft. Zuletzt hat er sie ausgeschimpft. Er schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härtigkeit, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, auferstanden. Erst hat er, wie oft gesagt, oh du Kleingläubiger, und jetzt muss er schelten, ihren Unglauben und die Härtigkeit ihres Herzens, dass sie sich nicht öffnen dem, der der Lebendige bei ihnen ist. Also er kann nur feststellen, Unglaube und Herzenshärtigkeit, das ist das Resultat von 3 Jahren Jüngerschaft. Das geht ganz runter. Und der nächste Satz, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, und predigt das Evangelium aller Kreatur. Nicht, dass er sagt, alles war umsonst, sondern nun sind wir soweit. Und nun wird es geschehen. Und die Sendung ist in Kraft. Weil es einzig um ihn geht und nie um uns. Er in uns. So, nun ist er los.